Die Predigt heute geht über den Versöhnungstag und heißt Versöhnung auf höchster Ebene. Ein Jahr ist wieder um und heute wieder, wie alle Jahre, dürfen wir dieses Fest, den Versöhnungstag, halten, feierlich erleben. Ein sehr hochheiliger Festtag zur Andacht Gottes. Und wenn wir davon sprechen, dass man etwas darf, dass wir diesen Tag halten dürfen, dann hat das eine Priorität, die dahinter steckt, dass wir etwas einzuhalten haben und dass wir Anteil daran haben können. Ein Privileg, das uns Gott geschenkt hat. Gehen wir zunächst auf 3. Mose. 3. Mose, Kapitel 23 und Vers 26 bis 32. Der Versöhnungstag. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Am 10. Tage in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Denn wer nicht fastet an diesem Tage, der wird aus seinem Volk ausgerottet werden. Und wer an diesem Tage irgendeine Arbeit tut, den will ich vertilgen aus seinem Volk. Darum sollt ihr keine Arbeit tun. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen überall, wo ihr wohnt. Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein und ihr sollt fasten. Am 9. Tage des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten. Damit beginnen wir an diesem 9. Tag. Am Abend an bis wieder zum Abend, also bis heute Abend zum Sonnenuntergang. Wir erkennen also, wenn man Gottes Wort, der Bibel, Glauben schenkt, dass dieser Versöhnungstag an diesem 10. Tag im 7. Monat einzuhalten ist. Dieser 7. Monat ist im Alten Testament der Monat Etanim. Der Name zur Zeit nach der ersten Verbannung. Dieser Monat Etanim befindet sich im heutigen Zeitraum zwischen September und Oktober, in dem wir uns heute befinden. Wir sollen an diesem besonderen Tag eine heilige Versammlung halten. Sie ist hochheilig für Gott. Wir sollen fasten, was bedeutet, dass wir für 24 Stunden keine Nahrung zu uns einnehmen, auch keine Flüssigkeit. Wobei man aufpassen muss, wenn jemand Krankheiten hat oder seine Flüssigkeit braucht, Gesundheitsbedürfnis entsprechend, dann soll er das tun und soll sich auch an die Predigerschaft wenden und auch an seinen Arzt, bevor er das beginnt. Wir sollen Opfer darbringen, natürlich keine Feueropfer werden wie damals, sondern was wir eben getan haben, nach der Kurzpredigt von Herrn Michael Link, der uns das definiert hat. Wir dürfen an diesem Tag nicht unserer Arbeit nachgehen. Denn es ist der Versöhnungstag des Herrn, dass wir entsühnt werden können. Wir können nicht fasten und arbeiten und dann in Andacht sein zu Gott. Das würde nicht funktionieren. Es ist eine ewige Ordnung. Es ist eine klare Anordnung für alle, egal wo wir wohnen. Es geht also nicht um die Juden oder um die Griechen, um andere Völker. Es gilt eigentlich für jeden. Ein feierlicher Sabbat oder besser ein hochheiliger Sabbat soll er für uns sein. Nochmals, beginnend zum 9. Tag, ab Sonnenuntergang bis zum 10. Tage, heute wieder bis zum Sonnenuntergang. Es ist alles ganz klar definiert, was Gott uns gebietet an diesem Tag. Das Wort demütigen bedeutet auch im Alten Testament, im Hebräischen, Ana, A-N, A-H. Und hat die gleiche Bedeutung wie Fasten oder auch Leid tragen. Schauen wir es uns kurz an in Esra 10, Vers 6. Esra 10, Vers 6. Und Esra ging fort von dem Platz vor dem Hause Gottes und ging in die Kammer Johannans, des Sohnes Eliashibs. Und er blieb dort über Nacht, aß kein Brot und trank kein Wasser. Denn er trug Leid um den Treubruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Auch Nehemia 1, das ist das nächste Kapitel, nach Esra, Nehemia 1, die Verse 4 bis 6. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben, und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Nehemia weinte sehr Tag und Nacht, er betete Tag und Nacht, er hat für das Volk Israel gebetet und auch seine eigenen Sünden dabei bekannt. Und dies tat er mit Gebet. Was bedeutet also eine Versöhnung auf höchster Ebene? Womit soll man oder müssen wir versöhnt oder Entsöhnung schaffen? Warum sollen wir fasten und uns selbst demütigen? Tun wir das nur, weil es das Gesetz Gottes verlangt? Ist es nur der Grund? Hat Gott eine besondere Erwartung von uns, wie wir fasten sollen, und schauen wir darauf? Gott gibt uns definitiv Hilfestellung, er gibt uns Anleitung, wie er es an uns erwartet. Oder kann man fasten, wie man will, wie einem es selbst gefällt? Auf was müssen wir achten? Christus gab uns ein Gleichnis, ein sehr gutes Gleichnis, in Lukas 18. Lukas 18, Verse 9 bis 13. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Wie steht es zunächst einmal mit uns? Glauben wir immer, gerecht zu sein vor Gott, immer gut zu sein, immer alles richtig zu tun, dass man selbst nichts Falsches tut? Maßen wir uns selbst an, vor Gott gut zu sein? Schauen wir einmal weiter, was Christus uns sagt in Vers 10. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, die Räuber, die Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ist das eine gerechte Art zu fasten? Indem man andere verurteilt und behauptet, oh, ich zahle den Zehnten von allem. Ja, die Pharisäer haben das getan. mit Dill, Kümmel, Minze, wie es uns Christus auch gesagt hat, schön, fein, säuberlich abgezählt auf jeden Cent. Christus sagte, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen, ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Aber wir lesen weiter in Vers 13. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir dem Sünder gnädig. Er wusste, er ist ein Sünder und er hat das bekannt. Und was war die Reaktion von Christus? Vers 14. Ich sage euch, dieser, er meinte Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Nicht jener Pharisäer, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Schauen wir, Selbstgerechtigkeit ist das gleiche wie Hochmut und Hochmut kommt immer vor dem Fall. Sich selbst anzumaßen, gut und gerecht zu sein und andere, Schwächere dabei zu verachten, ist kein guter Vorsatz, zu fassen. Christus selbst sagte, er sei gekommen zu dienen und er war und ist wieder Gott. So wollen wir nun die Bedeutung einer Versöhnung auf höchster Ebene, wie und zu welchem Zweck Gott uns oder von uns erwartet zu fasten, einmal nachgehen. Der erste Punkt, Fasten aus Liebe zum nächsten und tiefsten Herzen zu Gott, um allen näher zu kommen, vor allem an Gott nahe zu kommen. Schauen wir einmal Jesaja 58. Jesaja 58. Und die Verse 1 bis 11. Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakobs seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nicht wissen? Siehe, jetzt kommt die Antwort. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nah und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht fasten, wie ihr jetzt tut. Wenn eure Stimme in die Höhe gehört werden soll, soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt, wie ein Schilf in Sack und Asche sich bettet, wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führ. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit den Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Das ist der Segen, den uns Gott gibt. Gott wird sich uns nahen, wenn wir uns ihm nahen. Schauen wir auf Sacharja 7, die Verse 5 bis 14. Sacharja 7, die Verse 5 bis 14. Sage dem Volk im Lande und den Priestern und sprich, als ihr fastetet und Leid trugt im fünften und im siebten Monat, diese 70 Jahre lang, habt ihr da für mich gefastet? Und wenn ihr esst und trinkt ihr da nicht für euch selbst? Ist's nicht das, was der Herr durch Propheten predigen ließ, als Jerusalem bewohnt war in Frieden, und Frieden hatte, samt seinen Städten ringsum und Leute im Südland und im Hügelland wohnten. Und das Herrn Wort geschah zu Sacharja, dass der Herr Zebaoth sprach, richtet Recht und ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit und tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Aber sie wollen nicht aufmerken und kehrten mir den Rücken zu und verstockten ihre Ohren, und um nicht zu hören, und machten ihre Herzen hart wie Diamant, damit sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, die der Herr Zebaoth durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. Daher ist so großer Zorn vom Herrn Zebaoth gekommen. Und es ist so ergangen, gleich wie gepredigt wurde und sie nicht hörten, so wollte ich auch nicht hören, als sie riefen, spricht der Herr Zebaoth, darum habe ich sie zerstreut unter alle Heiden, die sie nicht kannten, und das Land blieb verwüstet hinter ihnen liegen, so dass niemand mehr darin hin und her zog, so haben sie das liebliche Land zur Wüste gemacht. Schauen wir auf Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Christus sagt, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer rein sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird es dir verborgen. Wenn man das Gesicht sich wascht, heißt, dass man frischer aussieht, dass man nicht müde und trübe aussieht, sondern normal, wie einen die Leute kennen. Wenn wir fasten, dann tun wir es nicht öffentlich, sondern im Verborgenen für Gott. Schauen wir auf Joel 2. Joel 2, die Vers 12 bis 14. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn mit eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut ihm bald die Strafe. Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut und er einen Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speiseopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Auch Jona 3, Verse 1 bis 10. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Nineveh, wie der Herr gesagt hatte. Nineveh aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage Reise groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack der Buße an. Und als das vor dem König von Nineveh kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Nineveh als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Auch hier half Gott. Und auch wir selbst müssen unsere eigenen Sünden vor Gott bekennen. Wir können uns nicht verstecken, sondern unsere Motivation muss neu gestaltet werden, um an Gott näher zu kommen. Wenn wir fasten, um Gott näher zu kommen, wird er auch uns neues Verständnis und uns von unseren Problemen helfen. Schauen wir Matthäus 9. Matthäus 9, die Verse 14 bis 17. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm, zu Jesus, und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber eine Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen vom neuen Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab. Und der Riss wird noch ärger. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Christus erklärt in Vers 16 und 17, dass wir nicht neues Verständnis mit dem Alten verknüpfen, dass wir nicht die Gotteswahrheit mit Ostern, Weihnachten, Silvester, heidnische Feiertage zusammentun. Man soll nicht meinen, Gottes Gesetze teilweise halten zu können und weiterhin die heidnischen Feiertage wie Ostern und Weihnachten, was noch so alles ist, sich daran beteiligen zu können. Das ist für Gott ein sehr großer Grimm. Und man soll auch nicht fasten, wie es die Juden und die Pharisäer taten, mit der falschen Motivation, mit der einen und selben Routine und mit einer Selbstgerechtigkeit, sondern vielmehr mit neuem Verständnis fasten. Man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander verbunden. Und so findet man neues Verständnis in neue Motivation. Man ändert sich durch das neue Verständnis und das Gute bleibt in einem verbunden mit Gott. So wird das Gute in uns wachsen und die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten groß werden. Gottes Gebote halten und heidnische Rituale. Gottes Gebote sind zu halten und heidnische Rituale sind sein zu lassen. Wenn man Gottes Gebote hält und lässt das Alte sein, wird Gott definitiv für uns da sein. Und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Punkt 2 ist, wir fasten mit Gebet, um Hilfe von Gott zu erhalten, Probleme zu lösen und um wichtige Entscheidungen treffen zu können. Und wie oft schon waren wir alle schon in einer Situation, aus der wir nicht einmal wussten, wie sie ausgehen wird oder was man daraus machen soll. Schauen wir uns an Matthäus 4, die Verse 1 bis 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass die Steine Brot werden. Er aber sprach: Es ist geschrieben, dass der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Christus hatte 40 Tage und 40 Nächte gefastet mit Gebet. Und Gott hat ihn gestärkt dadurch. Wir lesen in Esther 3, oder wir entnehmen aus Esther 3, wir lesen das nicht, aber wir entnehmen, dass Haman, das gesamte Volk, Mordechais, die Juden, die sich im Königreich Ahasveros befanden, vertilgen wollte. Und es war eine große Verschwörung. Aber wir lesen in Esther 4, beginnend Vers 1 bis 17, wir lesen das komplette Kapitel 4 durch. Als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und legte den Sack an und tat Asche aufs Haupt und ging hinaus mitten in die Stadt und schrie laut, klagend und kam bis vor das Tor des Königs. Er kam nur bis zum Tor. Denn es durfte niemand in das Tor des Königs eintreten, der einen Sack anhatte. Und in allen Ländern, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte, war eine große Klage unter den Juden und viele Fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche. Da kamen die Dienerinnen Esthers und ihre Kämmerer und erzählten ihr davon. Da erschrak die Königin sehr. Und sie sandte Kleider, dass Mordechai sie anzöge und den Sack ablegte, aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther Hathach, einen von des Königs Kämmerern, der ihr diente, und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das sei und warum er so tat. Da ging Hathach hinaus zu Mordechai am Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war, und Mordechai sagte ihm alles, was ihm begegnet war, auch die Summe des Silbers, das Haman versprochen hatte, in des Königs Schatzkammer dazu wegen, wenn die Juden vertilgt würden, und gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit er es Esther zeige und es ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hineingehe und ihm flehe, zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk. Und als Hathach hineinkam und Esther die Worte Mordechai sagte, sprach Esther zu Hathach und gebot ihm, Mordechai zu sagen. Es wissen alle Großen des Königs und des Volks in den Ländern des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Es war ein Gesetz, das bestand, dass man sich lange vorher anmelden musste. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther ließ Mordechai antworten. So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Wir gehen weiter auf Kapitel 5, Vers 1 bis 3. Und am dritten Tage zog sich Esther königlich an und trat in den inneren Hof im Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des Palastes. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand gegen Esther aus. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Und da sprach der König zu ihr, was hast du, Esther, Königin? Und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königsreichs soll dir gegeben werden. Und Esther sprach, oh, da sind wir fertig. Also Esther hatte entgegen dem Gesetz sich nach 3 Tagen in den Hof des Königs getraut, weil sie auf Gott vertraute. Sie hatte gefastet auf ihre Juden, ihre Freunde, und Gott hat ihr geholfen, trotz dass es dem Gesetz des königlichen Hofes erging. Schauen wir auch Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13. Es geht immer um das Fasten. Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Schauen wir auch Apostelgeschichte 14, 23. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Und sie setzten in der Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Auch eine Ordination, in welcher Form sie auch geschieht oder geschehen soll, ist immer eine große Überlebenssache. Bevor man jemanden einem hohen Amt ordiniert, ist es gut und auch bestimmt manchmal sehr wichtig, dass die Ältesten davor fasten mit Gebet, um Anleitung zu Gott zu finden, ob diese Ordination recht und gut ist. Schauen wir auch Esra Kapitel 8. Esra Kapitel 8, die Verse 21 bis 23. Und ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigen, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Und schauen wir an, wie Gott geantwortet hat, auf Vers 31. Da brachen wir auf von dem Fluss bei Ahava am 12. Tage des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und errettete uns vor Feinden und vor solchen, die uns auf dem Wege nachstellten. Gott ist immer und überall für uns da, wenn wir daran glauben, wenn wir ein gutes Fasten, wenn wir unsere Herzen zerreißen. Schauen wir auch Daniel 9. Daniel 9, Vers 3. Und ich kehrte mich zu Gott, sagt Daniel, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und Sack in Sack und Asche. Vers 11. Ganz Israel übertrat dein Gesetz, sagt Daniel in seinem Gebet, und sie wichen ab und gehorchen deiner Stimme nicht. Darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat und der geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Knechtes. Gehen wir weiter auf Vers 18 bis 23. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merk auf, tu es und säume nicht um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Und als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israel Sünde bekannte und meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, der Erzengel Gabriel, den ich zuvor im Gesicht in einer Vision gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu helfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich komme, um dir es kund zu tun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht, die Vision verstehst. Ab Vers 24 können Sie lesen, das erste Kommen Jesu Christi bis hin zu seinem Tod, das er erklärt. Aber Gott hatte Daniel erhört in seinem Gebet. Daniel trug Leid, Er bekannte selbst die Sünden seine und wie des Volkes und bereute. Und Gott hat ihm geholfen. Der letzte Punkt, der dritte Punkt, wir fasten um unseren Glauben zu stärken und um der Welt und des Fleisches Gelüste zu besiegen, mit dem uns auch Satan ständig umstrickt und versucht uns ständig wegzubringen von der Wahrheit. Wir gehen zusammen, Matthäus 17. Matthäus 17 und die Verse 14 bis 21. Und als sie zum Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser, und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach: Oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn zu mir her. Und Jesus bedrohte ihn, und der böse Geist fuhr aus von ihm, und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg: Heb dich hinfort. So wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein. Und in der weiteren Anmerkung, Vers 21, aber diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Was geschah mit Mose? Wie stand es mit seinem Glauben? Schauen wir Hebräer 11. Hebräer 11, die Verse 24 bis 29. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn oder Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch den Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburt nicht anrührte. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer, wie übers trockene Land. Das versucht die Ägypter auch und ertrank. Moses Glauben war sehr groß. Er war sehr, sehr stark. Und trotzdem hat er mitunter gesündigt. Schauen wir auf 2. Mose 34. Vers 28. Und er war allda bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln, die Worte des Bundes, die 10 Gebote. Moses demütigte sich selbst, weil er unter anderem wusste, dass es falsch war, die Tafeln Gottes, die 10 Gebote, zu zerbrechen, weil das Volk schwer gesündigt hat. Er tat es aus Zorn. Aber Mose erkannte und suchte die Versöhnung und die Nähe zu Gott. Die Frage ist, tun wir das auch? Suchen wir die Nähe zu Gott? Fasten wir richtig, dem Herrn wohlgefällig? Schauen wir einmal Jakobus 4. Jakobus Kapitel 4. Die Verse 5 bis 10. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es, ein Spruch aus Sprüche 3, Vers 34, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, das Geschenk. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt oder fastet euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Schauen wir auch in 1. Petrus 5. 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 9. 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 9. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Wir müssen dem Teufel widerstehen. Genauso wie es Herr Link wie oft schon gesagt hat. Jede Sünde muss weg. Denn jede Sünde trennt uns von Gott. Schauen wir, eine Versöhnung auf höchster Ebene bedeutet, näher zu Gott zu kommen. Sein eigenes Herz zu öffnen für Gott. Gott zu vertrauen. Ohne jeglichen Zweifel. Denn ein Zweifler kann nicht bestehen. Gott unsere Liebe unter Beweis stellen. In Liebe seinem Nächsten gegenüberzustehen. Wir müssen mit Gott eins werden. Wir müssen eine Gesinnung bekommen. Wir müssen lernen, wie Gott denkt. Man sollte sich fragen, bevor man eine falsche Handlung macht, wie würde Gott jetzt entscheiden? Was denkt Gott über mich, wenn ich das jetzt tue? Mit meiner letzten Stelle möchte ich die Predigt schließen. Und diese Stelle betrifft uns alle sehr persönlich. Denken wir darüber nach. Philipper 2. Philipper 2, die Verse 1 bis 5. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen. dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig, einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was anderen dient. So seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft Christus Jesus entspricht.